SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mit Gerhard Leitner. Im Zusammenhang mit den Anschlägen auf die Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 hat die Bundesanwaltschaft heute erste Ermittlungsergebnisse bekannt gegeben. Sie bestätigte Recherchen des ARD-Hauptstadtstudios, des SWR, des RBB und der Wochenzeitung Die Zeit. Demnach wurde ein verdächtiges Schiff durchsucht, das für den Transport von Sprengstoff genutzt worden sein soll. Spuren von Sprengstoff seien auf einem Tisch gefunden worden. Weitere Einzelheiten wurden noch nicht bekannt. Die Bundesanwaltschaft verwies auf die laufenden Ermittlungen. Die Suche nach den Mitgliedern der Gruppe oder möglichen Auftraggebern gestaltet sich extrem schwierig, bestätigt ARD-Terrorismus-Experte Michael Götschenberg.
Grundsätzlich muss man, und das ist ganz wichtig, bei diesem ganzen Ermittlungsstand sagen, man meint, die Gruppe identifiziert zu haben, die für diese Tat verantwortlich ist und den Hergang rekonstruiert zu haben. Aber was bisher nicht gelungen ist, ist zu klären, wer hat diese Gruppe eigentlich beauftragt. Das heißt, es gibt bisher überhaupt keine Beweise dafür, dass die ukrainische Regierung diese Gruppe beauftragt hätte. Denkbar ist theoretisch auch, dass sie von einem anderen Staat beauftragt wurde. Und insofern kann man auch noch gar nichts darüber sagen, welches Interesse die ukrainische Regierung gehabt haben könnte, weil wir eben gar nicht wissen, ob sie dafür verantwortlich ist. Das ist der Punkt, dass man nicht ausschließen kann, dass möglicherweise ein anderer Staat hier eine Gruppe losgeschickt hat und bewusst darauf setzt, Spuren zu legen, die in die Ukraine führen. Ein solcher Staat könnte Russland sein, aber auch das ist spekulativ. Tatsache aber ist, das schließt niemand aus, aber man hat bisher eben auch keine Belege dafür gefunden, dass es so gewesen sein könnte.
Weitere Reaktionen auf die Ermittlungsbemühungen nach dem Anschlag auf die Nord Stream Pipeline hat Europakorrespondentin Helga Schmidt.
Für Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius ist es zu früh für eine Bewertung. Er habe die Recherchen über die Sabotage mit Interesse gelesen, sagte Pistorius am Rande des Verteidigungsministertreffens in Stockholm, verwies aber auf die laufenden Ermittlungen des Generalbundesanwalts. Solange die nicht abgeschlossen seien, rate er zu Gelassenheit. Ähnlich äußerte sich auch der Generalsekretär der NATO, Jens Stoltenberg. Sicher ist nach seiner Einschätzung nur, dass es sich um einen Angriff auf die Nord Stream Gaspipelines handelte. Aber wer die Täter waren, das habe man noch nicht nachweisen können. Der ukrainische Verteidigungsminister Resnikow versuchte es mit einer ironischen Reaktion. Dass ein solcher Sabotageeinsatz ukrainischen Spezialkräften zugetraut werde, das sei eine Art Kompliment. Das sei eine schräge Geschichte, aber so etwas gehöre nicht zum Tätigkeitsfeld der Regierung in Kiew.
Bundeswirtschaftsminister Habeck hat Öl- und Gasheizungen den Kampf angesagt und will Höchsttempo beim Umstieg. Sein Haus arbeitet an einem Gesetzentwurf, der es in sich hat. Der Minister will den Einbau neuer Gas- und Ölheizungen schon ab dem kommenden Jahr verbieten. Stattdessen müssen Heizungen nach und nach 65% Wärme aus erneuerbaren Energien erzeugen. Abgesehen von der schwierigen politischen Durchsetzbarkeit gibt es offenbar auch ganz praktische Schwierigkeiten. Einer Studie des Forschungsinstituts für Wärmeschutz und des Instituts für Energie- und Umweltforschung zufolge ist die Hälfte aller Gebäude in Deutschland für Wärmepumpen ungeeignet, bestätigt der Projektleiter der Studie, Peter Mellwig, im SWR aktuell Interview.
Da kommt der Kern unserer Studie eigentlich zum Tragen, weil in ungedämmten Gebäuden, da wird es tatsächlich schwieriger. Die Gebäudedämmung hat da so einen doppelten Hebel. Die sorgt einerseits dafür, dass die Wärmepumpe weniger braucht, einfach weil das Haus weniger Wärme braucht. Aber es sorgt auch dafür, dass das Haus mal 2-3 Stunden ausbleiben kann. Also ich werde flexibler. Das ist diese Aussage in der Studie. Ich kriege 5-mal mehr Gebäude beheizt, wenn sie gut gedämmt sind, als bei ungedämmten Gebäuden. Also das ist wirklich so eine Synergie, so ein doppelter Hebel, der sich da ergibt.
Heute beginnt die internationale Handwerksmesse in München und das vor dem Hintergrund, dass das Handwerk massiv unter Personalmangel leidet. Laut Zentralverband des deutschen Handwerks fehlen derzeit bundesweit 250.000 Mitarbeiter. Wie aber lassen sich am besten neue Fachkräfte fürs Handwerk gewinnen? Rita Petri ist Geschäftsführerin der Handwerkskammer Pfalz. Sie findet, dass das Handwerk über eine gute Bezahlung hinaus mehr zu bieten hat.
Also ich denke, eine gerechte Bezahlung, das ist ganz wichtig. Aber darüber hinaus muss noch viel mehr beachtet werden, nämlich zum Beispiel auch gerade im Handwerk, dass man dort besonders gute Löhne verdienen kann. Nämlich wenn ich überlege, dass ein Meister im Lebenseinkommen fast gleich aufliegt mit einem durchschnittlichen Akademiker. Das sind Dinge, die vielleicht transportiert werden müssen und auch bekannt gemacht werden müssen, dass die Arbeitsplätze im Handwerk sicher sind und natürlich auch, dass junge Menschen, die zum Beispiel eine Ausbildung starten, mit dem Handwerk Eintritt in das Berufsleben bekommen. Ich glaube, das sind Dinge, die noch viel mehr beachtet werden müssen, als nur einfach nur die Gehälter sich anzuschauen.
Heute ist Weltfrauentag, dazu erschreckende Tatsachen. Etwa jeden dritten Tag wird eine Frau in Deutschland von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Im Lockdown-Jahr 2020 schnellte die Zahl dieser Tötungsdelikte auf 139. 2021 starben 113 Frauen durch Gewalt in der Partnerschaft. Diese Tötungsdelikte werden als Femizide bezeichnet, also die vorsätzliche Tötung von Frauen, einfach weil sie Frauen sind. Aus juristischer Sicht ist der Begriff schwierig, bestätigt Professor Jörg Kinzig in SWR aktuell. Er ist der Direktor des Instituts für Kriminologie der Uni Tübingen.
Das ist durchaus schon eine schwierige Frage, der wir uns auch in einem Forschungsprojekt nähern wollen. Wir haben eine folgende Arbeitsdefinition. Bei einem Femizid handelt es sich um eine Tötung einer Frau, weil sie eine Frau ist. Aber das ist nur ein erster Anhaltspunkt. Das deutsche Strafrecht kennt den Begriff des Femizids nicht. Wir versuchen in einem Forschungsprojekt uns in mehreren Bundesländern, darunter auch Baden-Württemberg, alle Tötungen an Frauen eines Jahrgangs anzusehen. Und ich denke, dann müssen wir versuchen, Kategorisierungen vorzunehmen. Also gibt es bestimmte Typen von Tötungen an Frauen? Und dann kann man sich in einem zweiten Schritt dann Gedanken darüber machen, ob das Recht darauf richtig reagiert momentan oder ob vielleicht Veränderungen vorgenommen werden müssen.
Fokus Südwest.
Anja Rakowski wird nach Angaben des rheinland-pfälzischen Innenministeriums neue Polizeipräsidentin in Trier. Sie ist die erste Frau in Rheinland-Pfalz, die ein solches Amt übernehmen soll. Innenminister Ebling kündigte an, sie in den nächsten Wochen zu ernennen. Dunja von Morsee berichtet.
Anja Rakowski folgt als Trierer Polizeipräsidentin Friedel Durben ins Amt. Durben hatte nach Angaben des Innenministeriums im Januar die Aufgaben des Inspekteurs der rheinland-pfälzischen Polizei übernommen. Rakowski war bisher als Vizepräsidentin des Polizeipräsidiums Rheinpfalz tätig. Nun soll sie als erste Frau ein rheinland-pfälzisches Polizeipräsidium führen. Innenminister Ebling sagte, mehr als 35 Jahre nachdem die erste Frau zur rheinland-pfälzischen Schutzpolizei kam, sei dies ein überfälliger Schritt.
Im baden-württembergischen Landtag haben sich Regierungsfraktionen und Opposition wegen der sogenannten Polizeiaffäre einen Schlagabtausch geliefert. Die FDP forderte erneut den Rücktritt von Innenminister Strobel. Aus Stuttgart SWR-Reporter Knut Bauer.
Von einer desolaten Situation und Günstlingswirtschaft im Hause Strobel sprach FDP-Innenexpertin Goll. Nach den Vorwürfen der sexuellen Belästigung gegen den ranghöchsten Polizeibeamten müsse Innenminister Strobel Verantwortung übernehmen, um Schaden von der Polizei abzuwenden. Der SPD-Innenexperte Binder warf dem Innenminister Respektlosigkeit vor, weil er den Untersuchungsausschuss mit einem Soufflé verglichen habe. CDU-Innenminister Strobel warf der Opposition vor, dass es ihr nicht um die Sache gehe.
Die Stadtverwaltung von Rastatt ist nach einem mutmaßlichen Hackerangriff weiterhin nicht per Telefon oder E-Mail erreichbar. Experten haben noch keine Ursache gefunden. SWR-Reporter Sven Huck.
Die städtischen Ämter sind derzeit weder per Mail noch telefonisch zu erreichen. Die Probleme traten gestern Vormittag auf. Mittlerweile spricht die Stadtverwaltung von einem Hackerangriff. Aus Sicherheitsgründen wurden die digitalen Systeme der Verwaltung abgeschaltet. Ob es Forderungen gibt, ist nicht bekannt. Wer dahinter steckt, sei unklar, so eine Sprecherin der Stadt. Wann die Stadtverwaltung Rastatt wieder am Netz ist, sei nicht absehbar. Externe Experten untersuchen jetzt das IT-System. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, nicht zum Rathaus zu kommen und Behördengänge, falls möglich, zu verschieben.
Und dann war da noch
die evangelische Kirchengemeinde in Stapelmoor im Landkreis Leer in Ostfriesland. Und die hat offenbar Probleme mit der Moderne. Die Pastorin verlässt die Gemeinde jetzt, weil sich der Kirchenvorstand weigert, die Gemeindehäuser und auch den Gottesdienst zu modernisieren. Dafür kann es ideologische oder sonstige Gründe geben. Nicht aber, dass eine geschenkte neue Spülmaschine auf Anordnung des Kirchenrats wieder zurückgeschickt wird. Und das, obwohl die Frauen in der Gemeinde nach Aussagen der Pastorin wütend seien, weil sie viel Arbeit mit dem Spülen von Geschirr nach Beerdigungen oder zum Beispiel Teetafeln hätten. Die Begründung? Es sei so schön, wenn sich die Frauen beim Spülen unterhielten, sonst gehe die Kommunikation verloren. Außerdem wüssten die Frauen laut den Vorstandsmitgliedern nicht genau, wie man eine Spülmaschine bedient und das dreckige Geschirr bliebe stehen. Kein Witz, heute ist auch nicht der 1. April, heute ist der 8. März, Weltfrauentag.